salvation of God provided by the death of Jesus on the cross.
Wir sprachen von dem umfassenden Heil, das für uns durch den Kreuzestod Jesu zugänglich wird. Ich sagte, alles, was Jesu Tod am Kreuz für uns bewirkt hat, ließe sich in dem einen einzigen biblischen Wort Heil oder Errettung zusammenfassen. Wir betrachteten einige Beispiele, wie das Wort gerettet oder retten im Neuen Testament verwendet wird. Es umfasst weit mehr als Sündenvergebung oder Wiedergeburt. Ich denke, es wäre gut, nun darüber nachzudenken, wie wir dem Neuen Testament zufolge Zugang zu diesem Heil, also nicht nur zur Sündenvergebung, sondern Zugang zu diesem Heil bekommen können. Und wenn ich nicht nur Sündenvergebung sage, möchte ich damit die Bedeutung der Sündenvergebung keinesfalls schmälern, denn es ist ein gewaltiges Wunder, wenn einem die Sünden vergeben werden. Dennoch ist es nur ein kleiner Teil dessen, was Gott unter Heil bzw. Errettung versteht. Ihr kennt viele Bibelstellen, in denen es um Errettung geht, habt sie jedoch vermutlich noch nie auf dieses umfassende Bild vom Heil bezogen. Deshalb möchte ich einige dieser Stellen aufgreifen und euch zeigen, wie ihr Zugang zu diesem Heil bekommt. Es handelt sich dabei um eine progressive Erfahrung. Das Heil ist nicht nur eine einmalige Erfahrung, sondern etwas, das sich entwickelt und entfaltet und reichhaltiger und umfassender wird, je tiefer man hineinkommt. Viele werden die Stellen, die ich aufgreife, bereits kennen, doch da wir unseren Horizont in Bezug auf das Heil erweitern möchten, werde ich sie im Folgenden etwas anders als gewohnt anwenden. Schlagen wir zunächst Markus 1,15 auf, die erste öffentliche Predigt Jesu, mit der sein Dienst begann. Er sagte: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die ersten beiden Anforderungen ziehen sich durch das gesamte Neue Testament: Buße tun und glauben. Nun gibt es eine Lehre, die die Buße ausspart und nur sagt: Glaube. Doch das ist unbiblisch. Ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, so zu glauben, wie das Neue Testament Glaube versteht, ohne vorher Buße getan zu haben. Zumindest werdet ihr im ganzen Neuen Testament, angefangen bei Johannes dem Täufer, über den Dienst Jesu, den Dienst des Petrus bis hin zum Dienst des Paulus feststellen, dass Buße der erste Schritt zum Heil ist. In Apostelgeschichte 2, 37 bis 38 erklärt Petrus in seiner Pfingstpredigt, welche Bedeutung es hat, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und dann heißt es über die Ungläubigen, die zugegen waren: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Es war eine ganz praktische Frage, auf die Petrus sofort eine praktische Antwort parat hatte. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das erwidert Gott jedem Sünder, der wissen will, was der Herr von ihm möchte. Der Leib Christi hat diese Botschaft verkürzt und in gewisser Hinsicht auch falsch angewandt. Doch die Botschaft ist und bleibt dieselbe. Wenn ich es mit einem Sünder zu tun habe, der mich fragt, was soll ich tun, dann ist es mein Ziel, ihm immer die vollständige biblische Antwort darauf zu geben: Tu Buße und lass dich taufen, dann hast du die Voraussetzung, um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Gott hat dieses Programm meines Erachtens nie geändert. Aber ich will unbedingt hervorheben, dass Buße die erste Anforderung ist. Das griechische Wort für Buße tun bedeutet in erster Linie sein Denken ändern. In der säkularen griechischen Literatur wird es fast ausnahmslos mit "seine Meinung ändern" übersetzt. Ich möchte euch vor Augen führen, dass Buße nicht primär ein Gefühl, sondern eine Entscheidung ist. Gott geht es um deinen Willen, nicht um deine Emotionen. Du hast so gelebt, ändere nun dein Denken und leb anders. Du hast nach deinen eigenen Regeln gelebt und dir selbst deine eigenen Maßstäbe zurechtgelegt. Du hast dir selbst gefallen und getan, was du wolltest. Das ist nun vorbei. Jetzt sagst du: Gott, ich ordne mich dir unter, zeig mir, was ich tun soll, und ich werde es tun. Das ist Buße. Warum müssen wir alle Buße tun? Jesaja 53, 6 gibt die Antwort: weil wir alle umherirrten und weil jeder sich auf seinen eigenen Weg gewandt hat. Das ist mit einem Wort gesagt: Rebellion. Und weil wir alle Rebellen sind, ist dieser erste Schritt absolut unerlässlich. Wir müssen unsere Rebellion aufgeben. Buße tun heißt, seine Rebellion aufgeben. Da Rebellion das Grundproblem der Menschheit ist, ist jede Religion ineffektiv, die nicht radikal gegen diese Rebellion vorgeht. Und ich muss sagen, dass in vielen Kreisen ein Evangelium präsentiert wird, das nichts gegen diese Rebellion unternimmt. Deshalb mache ich mir manchmal Sorgen, wenn Leute so ganz selbstverständlich heraus sagen: ich bin wiedergeboren, oder sogar: ich bin gerettet. Wenn ich keinen Beweis dafür sehe, dass sie ihre Rebellion aufgegeben haben, kann ich ihre Behauptung, sie seien gerettet, auch nicht akzeptieren. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke dabei an alle möglichen Leute, die in den unterschiedlichsten Lebenssituationen eine religiöse Form waren. Sie haben einen religiösen Wortschatz, tun aber nach wie vor, was sie wollen und was ihnen gefällt. Sie leben nach wie vor nach ihren eigenen Maßstäben. Was Gott von ihnen verlangt, tun sie in dem Maß, wie sie gerade Lust dazu haben. Gott gab mir einmal eine Predigt über das Verhalten von König Saul, als er ausgeschickt wurde, etwas gegen die Amalekiter zu unternehmen. Er kam zurück und sagte zum Propheten Samuel: ich habe getan, was Gott sagte. Samuel erwiderte: wenn dem so ist, warum höre ich dann die Schafe blöken und die Ochsen brüllen? Dir war nämlich aufgetragen worden, alles zu töten. Tote Schafe blöken nicht und tote Ochsen brüllen nicht. Und es gibt viele Leute, die sagen: ich habe alles getan, was Gott mir aufgetragen hat, doch die Schafe blöken immer noch und die Ochsen brüllen immer noch. Man sieht keinen Beleg für ihr Handeln. Als ich das einmal meinen Studenten in Afrika beibringen wollte, sagte ich: und nun zu dem Fazit dieser Geschichte. Gott unterbrach mich innerlich und sagte: ich sage Ihnen das Fazit dieser Geschichte. Wer nur teilweise gehorcht, gehorcht gar nicht. Wer von dem, was Gott ihm sagt, nur so viel tut, wie er will, hat nie wirklich Buße getan. Er ist immer noch ein Rebell, vielleicht ein netter, religiöser Rebell, der in Zungen redet, aber dennoch ein Rebell. Kann man ein Rebell sein und dennoch in Zungen reden? Das Problem mit Leuten, die in Zungen reden, und ich bin selbst so jemand, das Problem mit ihnen ist doch, dass sie meinen, dass Zungenreden sei ein Ersatz für Buße, nicht wahr? Aber es gibt keinen Ersatz für Buße. Buße ist unvermeidlich, Buße ist wesentlich und Buße ist grundsätzlich. Du musst deine Rebellion aufgeben. Also, erste Anforderung: Buße tun. Zweite Anforderung: Glauben. Es gibt keinen Ersatz für den Glauben. Schlagen wir kurz Hebräer 11, 6 auf. Dort heißt es: ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Es heißt hier nicht, es sei schwierig, sondern es ist unmöglich. Denn wer sich Gott naht, muss glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Was musst du glauben? Du musst zwei wichtige Dinge glauben. Erstens musst du glauben, dass Gott ist, dass Gott existiert. Das tun die meisten Menschen. Doch das reicht nicht. Zweitens musst du glauben, dass Gott denen ein Belohner ist, die ihn gewissenhaft suchen. Glauben heißt, sein Vertrauen auf den Charakter Gottes zu setzen, das heißt zu glauben, dass er ein gerechter und treuer Gott ist. Unglaube ist deshalb eine so gravierende Sünde, weil er Gott Schlechtigkeit unterstellt. Der Unglaube geht davon aus, dass Gott nicht tun wird, was er versprochen hat. Es wird von uns gefordert, dass wir glauben. Vielen von uns fällt es schwer zu glauben. Auch ich habe manchmal Probleme damit zu glauben. Was ist die Lösung? Der Glaube kommt durch das, erinnert ihr euch? Der Glaube kommt durch das Hören. Durch das Hören aber durch das Wort Gottes. Brüder und Schwestern, wenn ihr Probleme damit habt zu glauben, dann möchte ich euch raten, viel weniger Zeit vor dem Fernseher und viel mehr Zeit mit eurer Bibel zu verbringen. Das wird in einigen von euch eine dramatische Veränderung bewirken. In aller Regel kommt der Glaube nicht durchs Fernsehen. Zugegeben, es gibt auch Prediger im Fernsehen, doch wenn du wirklich Glauben bekommen möchtest, dann musst du die Dinge tun, durch die der Glaube kommt. Welche? Auf das Wort Gottes hören, ihm deine Aufmerksamkeit schenken. Der Glaube kommt durch das Hören. Ich sage euch noch etwas. Wir müssen dem Unglauben widerstehen. Wir müssen uns aktiv gegen den Unglauben stellen. Gehen wir zurück zu Hebräer 3, Vers 12. Dort lesen wir, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Wie ist ein Herz des Unglaubens? Es ist was? Böse. Das ist keine harmlose Schwäche, sondern etwas Böses. Ich denke, die Mehrheit der bekennenden Christen sieht im Unglauben eine harmlose Schwäche, die uns alle befällt. Doch ich habe eins gelernt und ich denke, wir werden das gleich jetzt tun. Es ist wichtig, dem Unglauben zu widerstehen. Bevor wir einen Heilungsgottesdienst beginnen, leiten wir die Teilnehmer oft zunächst dazu an, ihrem Unglauben zu entsagen. Der Unglaube ist eine Barriere zwischen dir und dem Heil, nicht notwendigerweise deiner ersten Erfahrung mit dem Heil, sondern deiner progressiven Erfahrung des Heils. Ich halte das für sehr hilfreich. Ich bin ein Prediger, aber auch ich muss immer noch dem Unglauben widerstehen. Ruth und ich sprachen gestern Abend darüber und sie sagte etwas, das mir hängen blieb. Sie sagte, Unglaube sei wie Mehltau. Im Anfangsstadium bemerkt man ihn noch nicht, doch dann breitet er sich aus und wächst und zieht schließlich auch noch andere Leute in Mitleidenschaft. Deswegen nun mein Vorschlag, ich stelle euch das frei, ihr müsst es nicht tun. Wir nehmen uns nun einen Augenblick Zeit, um dem Unglauben zu entsagen und unseren Glauben zu proklamieren. Einverstanden? Unsere Worte haben Auswirkungen. Gehen wir nun kurz ins Gebet und ich werde euch leiten. Ihr schaut dabei jedoch nicht auf mich, sondern auf Gott. Ihr könnt die Augen schließen oder offen lassen, wie ihr wollt. Sprecht mir nun bitte nach. O Gott, ich bekenne, dass Unglaube Sünde ist. Und ich habe mich dieser Sünde schuldig gemacht. Ich bitte dich, mir jetzt zu vergeben und mich vom Unglauben frei zu machen. Und Gott, ich möchte meinen Glauben bekennen. Ich glaube an dich, Gott. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Sohn. Ich glaube an Gott, den Heiligen Geist. Ich glaube an die Bibel, das Wort Gottes. Ich glaube, dass sie durch und durch wahr ist. Gott, ich glaube. Hilf mir. Im Namen Jesu. Amen. Nehmen wir uns kurz Zeit, ihm zu danken. Einigen wird es von jetzt an leichter fallen, Dinge zu empfangen. Also als zweites müsst ihr glauben. Als drittes müsst ihr bekennen. Ich weiß, dass in manchen Kreisen das Bekennen übermäßig betont wurde und einen unbiblischen Stellenwert bekam. Nichtsdestotrotz ist es biblisch, zu bekennen. Man kann alles missbrauchen, man kann alles übertreiben, und das geschieht auch regelmäßig. Doch lasst euch nicht davon abhalten, diese Wahrheit zu entdecken, bloß weil sie von manchen Leuten missbraucht wurde. Schlagen wir Römer 10, die Verse 9 und 10 auf. Das ist der Mittelteil eines Satzes. Das Problematische an Paulus ist, dass er immer so lange Sätze schreibt. Wir fangen also mittendrin an, wo es heißt, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Er meint damit das umfassende Heil. Also alles, was wir bisher betrachtet haben. Was musst du dafür tun? Zwei Dinge. Du musst mit deinem Mund bekennen und in deinem Herzen glauben. Im nächsten Vers dreht Paulus die Reihenfolge um. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Im Griechischen heißt es eigentlich ins Heil hinein. Mit dem Mund wird ins Heil hinein bekannt. Wie bekommst du Zugang zum Heil? Indem du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst. Nur im Herzen zu glauben, reicht nicht aus. Es reicht auch nicht aus, nur mit dem Mund zu bekennen. Es gibt Leute, die echten Glauben haben, aber nicht den Mut, ihn zu bekennen. Andere wiederum bekennen sich nach außen hin, glauben aber nicht wirklich. Keiner von ihnen bekommt, was Gott versprochen hat. Denn um zu bekommen, was Gott versprochen hat, muss man im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Das ist der Weg ins Heil hinein. Welchen Teilaspekt des Heils du auch vor Augen hast, du bekommst Zugang dazu, indem du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was die Bibel unter Bekennen versteht. Für viele Leute, vor allem für jene, die aus der römisch-katholischen oder einer anderen liturgisch geprägten Kirche kommen, ist Bekennen gleichbedeutend mit Sündenbekenntnis. Doch das ist nur ein kleiner Teil dessen, was die Bibel unter Bekennen versteht. Das lateinische Wort für Bekennen heißt dasselbe sagen wie. Es ist die Übersetzung eines griechischen Wortes mit der Bedeutung dasselbe sagen wie. Bekennen heißt also dasselbe sagen wie. Dasselbe sagen wie wer oder was. Die Antwort lautet, dasselbe sagen wie das, was Gott bereits in seinem Wort gesagt hat. Anders formuliert, du bringst die Worte deines Mundes in Übereinstimmung mit dem geschriebenen Wort Gottes. Das heißt Bekennen, ein ungemein wichtiger Punkt. Wir wollen kurz untersuchen, was der Hebräerbrief über Jesus Christus als unseren Hohepriester sagt. Der hohepriesterliche Dienst Jesu ist die einzigartige Offenbarung des Hebräerbriefs. Diese Offenbarung findet man praktisch nirgendwo sonst im Neuen Testament. Wenn man Hebräer studiert, stellt man fest, dass der hohepriesterliche Dienst Jesu im Himmel zu unseren Gunsten im direkten Zusammenhang mit unserem Bekenntnis auf Erden steht. Schlagt kurz Hebräer 3, Vers 1 auf. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Jesus wird hier als Apostel und Hohepriester bezeichnet. Als Apostel wurde er von Gott Vater ausgesandt, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Als Hohepriester ist er in die Gegenwart des Vaters zurückgekehrt, um jene vor ihm zu repräsentieren, die sein Erlösungswerk angenommen haben. Somit ist er sowohl Apostel als auch Hohepriester. Der Autor des Hebräerbriefs bezeichnet ihn jedoch als Hohepriester unseres Bekenntnisses. Und das ist ganz entscheidend. Sein hohepriesterlicher Dienst steht im direkten Zusammenhang mit dem, was wir bekennen. Wenn wir mit unserem Mund dasselbe sagen wie die Bibel, bestätigt uns Jesus Christus und stellt sich mit seiner Autorität im Himmel hinter unser Bekenntnis. Wenn wir nichts sagen, vereiteln wir dadurch den Dienst unseres Hohepriesters. Versteht ihr das? In gewisser Hinsicht kann er seinen Dienst als Hohepriester zu unseren Gunsten nur in dem Maße ausüben, wie wir bekennen. Gehen wir weiter zu Hebräer 4, 14, folgende, wo es heißt, da wir nun einen großen hohen Priester haben, preist dem Herrn, er ist ein großer Hohepriester, der durch die Himmel gegangen ist, also in die unmittelbare Gegenwart Gottes, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Als erstes bekennt man und dann hält man sein Bekenntnis fest. Man ändert es nicht. Man sagt es immer wieder. Man gibt nicht auf. Doch das ist noch nicht alles. Lesen wir noch Hebräer 10, 21, den Mittelteil eines langen Satzes. Hier seht ihr, wie das Bekenntnis und der hohepriesterliche Dienst Jesu miteinander in Beziehung stehen. Und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt von bösem Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Sagt euch das etwas? Zuerst bekennst du, dann hältst du dein Bekenntnis fest und dann hältst du es unwandelbar fest. Was heißt das? Dass du auf Widerstand stoßen wirst. Du wirst in alle möglichen Situationen und Lebensumstände geraten, die dich dazu bringen könnten, dein Bekenntnis zu ändern. Doch das Neue Testament sagt, bekenne, halte fest, halte unwandelbar fest. Das ist ein wesentlicher Teil des Heils und kein zusätzliches Extra. Das Heil kommt zu denen, die im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Oder mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, doch mit dem Mund wird ins Heil hinein bekannt. Mit anderen Worten, du bekommst Zugang zum Heil in dem Sinne, wie wir es hier meinen, indem du glaubst und es dann aussprichst. Was wollen wir nun gemeinsam bekennen? Wir sprechen gerade darüber, was der Kreuzestod Jesu bewirkt hat. Deshalb würde ich eine unserer Standardproklamationen vorschlagen, eine Kombination aus Jesaja 53, 4 und 5, Matthäus 8, 17 und 1. Petrus 2, 24. Diese Proklamation basiert voll und ganz auf der Schrift. Jesus selbst nahm meine Leiden und trug meine Krankheiten und durch seine Wunden bin ich geheilt. Das ist mein Bekenntnis. Wenn Ruth und ich einen Heilungsgottesdienst abhalten, fordern wir die Teilnehmer in aller Regel auf, dieses Bekenntnis zu machen, denn dadurch qualifizieren sie sich für das Heil. Versteht ihr? Wenn du das nun aussprichst und dabei ein Problem mit den Nieren hast, dann sagst du, Jesus selbst. Denk dran, die Betonung liegt auf ihm. Du sagst also, Jesus selbst nahm meine Leiden und trug meine Krankheiten und durch seine Wunden bin ich geheilt. Doch dein Nierenproblem besteht weiterhin. Was tust du dann? Du hältst dein Bekenntnis fest. Das Nierenproblem besteht immer noch. Was tust du? Du hältst das Bekenntnis unwandelbar fest. Verstehst du? Das ist ein Kampf. Glaub mir, ich weiß es aus Erfahrung, sich den Weg zu seiner Heilung zu bahnen, kann ein immenser Kampf sein. Der Autor des Hebräerbriefs sagte zu den hebräischen Christen, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Dass wir der Sünde widerstehen müssen, ist nichts Ungewöhnliches für uns. Aber wir müssen auch Krankheit widerstehen. Wir müssen kämpfen, wir sind Soldaten. Wir legen uns nicht auf den Boden und lassen den Teufel auf uns herumtrampeln. Das würde Gott keine Ehre geben. Ich konzentriere mich nicht ausschließlich auf körperliche Heilung, obwohl es ein Thema ist, das die meisten Leute in ihrer Lebenssituation betrifft. Was ist mit unserer finanziellen Situation? Ruth und ich haben das bereits demonstriert, doch wir werden es nochmal tun. Für uns ist das wichtig. Das ist nun kein Ritual, sondern es ist unsere Art und Weise, wie wir die Schätze freisetzen, die Gott in seinem Lagerhaus für unseren Dienst bereithält. Gott sprach zu uns und er sagte, er hätte für alles um das er uns bitten würde, bereits lückenlos vorgesorgt. Doch um den Genuss dieser lückenlosen Vorsorge zu kommen, müssen wir glauben und bekennen. Was sagen wir? Wir machen es ganz persönlich, 2. Korinther 9, 8. Gott aber vermag, auf uns überströmen zu lassen jede Gnade, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmen zu jedem guten Werk. Amen. Da wir gerade dabei sind, bleiben wir noch bei diesem Thema. Wir haben so viele Proklamationen und ich denke, es würde den Druck ein wenig abbauen, wenn wir noch ein paar machen würden. Die nächste stammt aus 5. Mose 33, 25 folgende. Hier heißt es deine. Wir sagen unsere. Wir machen es wieder ganz persönlich. Eisen und Erz seien unsere Riegel, und wie unsere Tage sind, so wird unsere Kraft sein. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns, der auf den Himmeln einherfährt, zu unserer Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Unsere Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter uns sind ewige Arme. Und er vertreibt vor uns den Feind und spricht, vernichte! Amen. Ehre sei dem Herrn. Augenblick, wir machen noch eine. Mir geht es gleich viel besser. Ich möchte euch das alles nicht vorenthalten. Nun sprechen wir 2. Korinther 2, 14. Zunächst aus der alten King James Bibel. Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und durch uns an allen Orten den Duft seiner Erkenntnis offenbar macht. Habt ihr gehört? Alle Zeit und an allen Orten, also immer und überall. Nun eine andere Version. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Dem fügen wir noch einen Vers hinzu, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Vielen Dank. Wir haben ein gewisses Repertoire, doch das ist keine religiöse Trockenübung, sondern es ist Teil des Kampfs, in dem wir stehen. Wir reisen demnächst nach Papua-Neuguinea, Malaysia und Indonesien. Und in diesen Ländern herrschen gewaltige Mächte der Finsternis. Wir haben jedoch gesagt, Gott werde unsere Feinde vor uns vertreiben und sprechen, vernichte. Wenn wir das nur mit dem Mund sagen würden, würde es nicht funktionieren. Man muss es im Herzen glauben. Wenn wir es jedoch nur im Herzen glauben würden, bekämen wir auch nicht das Maximum. Wir müssen es im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Man könnte diese Liste von Themen fortsetzen. Ich habe das eigentlich nicht vorbereitet. Doch nehmen wir einmal an, du wärst damit konfrontiert, dass dich der Teufel wegen der unterschiedlichsten Dinge anklagt. Dann schlägst du Jesaja 53, 10 und 2. Korinther 5, 21 auf und sagst, Jesus wurde mit meiner Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit ich mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würde. Hör zu, Teufel, du kannst mich anklagen, so viel du willst. Aber die Gerechtigkeit Jesu anzuklagen, ist eine Zeitverschwendung und genau damit hast du es zu tun. Aber sie wird nicht wirklich zu deiner Gerechtigkeit, wenn du das nur denkst oder auch nur glaubst. Du musst es sagen. Als der Teufel Jesus in der Wüste versuchte, erwiderte dieser dreimal, es steht geschrieben, er sprach es aus, er proklamierte das Wort Gottes. Nach diesem kleinen Abstecher nun zurück zu unserem Thema. Das nächste, was du tun musst, ist handeln. Schlag kurz mit mir Jakobus 2, 20 auf. Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ein Glaube, der sich nicht in Taten niederschlägt, ist tot. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Vers 25. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die entsprechenden Werke tot. Nachdem du Buße getan hast, geglaubt und bekannt hast, wirst du deinen Glauben auch in die Tat umsetzen müssen. Das ist der Prüfstein. Wirst du in die Praxis gehen? Erinnert ihr euch, wie ich euch erzählte, dass ich im Krankenhaus geheilt wurde, indem ich mich mit Sprüche 4, 20 bis 22 beschäftigte? Lesen wir doch die Stelle nochmal. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit oder Medizin für ihr ganzes Fleisch. Deshalb beschloss ich, Gottes Wort als meine Medizin einzunehmen. Da ich damals Krankenpfleger war, wusste ich, wie man Medizin einnimmt, dreimal täglich nach den Mahlzeiten. Genauso machte ich es auch. Ich nahm Gottes Wort als meine Medizin ein, dreimal täglich nach den Mahlzeiten, und ich wurde geheilt. Es ist so ungemein wichtig, die Passivität abzulegen. Passivität ist ein gewaltiges geistliches Problem. Ich habe das nicht durchdacht, ich verstand die Prinzipien nicht. Der Heilige Geist gab mir jedoch den Anstoß dazu. Aber ich lag nicht einfach im Krankenhaus und sagte, ich glaube, dass Gott mich heilen wird. Ich sagte, Gott, ich nehme dein Wort als Medizin ein. Dreimal täglich handelte ich und erlebte so Veränderung. Aus Passivität wurde Aktivität. Gleichgültig, wie du deinen Glauben lebst, gleichgültig, welchen Bereich des Heils du betrittst, du wirst handeln müssen. Ich möchte dich warnen. Nur äußerst selten, auch wenn es gelegentlich vorkommt, aber nur äußerst selten ist eine unterlassene Handlung ein Ausdruck von Glauben. So viele Leute sagen, ich glaube, dass Gott mich heilen wird, deshalb gehe ich nicht zum Arzt. Dazu sage ich ganz allgemein, nicht zum Arzt zu gehen, ist kein Ausdruck von Glauben. Versteht ihr? Manche Leute gehen nur deshalb nicht zum Arzt, weil sie Angst vor seiner Diagnose haben. Doch Glaube ist etwas Positives. Ich glaube, dass man gleichzeitig Glauben haben und zum Arzt gehen kann. Das hängt davon ab, wie der Heilige Geist leitet. Wir können den Heiligen Geist nicht auf ein bestimmtes Schema festnageln. Damals heilte mich Gott, indem ich sein Wort als meine Medizin einnahm. Ein andermal heilte er mich auf andere Art und Weise. Der Heilige Geist zeigt uns, was wir tun sollen. Doch früher oder später wirst du mit diesem Prinzip konfrontiert werden, du musst deinen Glauben in die Tat umsetzen. Du glaubst beispielsweise, dass Gott für dich sorgen wird. Das ist großartig. Doch dann wird in der Gemeinde eine Kollekte für einen Missionar erhoben und der Heilige Geist sagte, du sollst deine letzten 100 Dollar geben. Das ist dein Werk des Glaubens. Tust du es oder nicht? Ihr braucht nicht nervös zu werden, wir machen keine Kollekte, aber versteht ihr? Früher oder später werdet ihr von der passiven Haltung, ich glaube, zu einer konkreten Handlung übergehen müssen. In einer Gemeinde kam einmal jemand auf mich zu und sagte, ich bin krank, bitte salben Sie mich mit Öl. Dann fügte er hinzu, ich weiß nicht, ob ich Glauben habe. Ich erwiderte, Bruder, dass du kommst, um dich salben zu lassen, zeigt, dass du Glauben hast. Seine Tat war sein Glaube. Ihr habt sicher schon von Smith Wigglesworth gehört, diesem bahnbrechenden Evangelisten. Ich kam durch Leute zum Herrn, die die Frucht seines Dienstes waren. Vor seiner Bekehrung war er Klempner. Er konnte nicht mal das Neue Testament lesen, womit ich nicht sagen will, dass Klempner das Neue Testament nicht lesen können. Aber er war nicht sehr gebildet und bei einer seiner Predigten versuchte er, die Menschen dazu zu bringen, ihren Glauben in die Tat umzusetzen. Und er sagte, der Glaube ist eine Tat. Und dann sagte er, sie glauben es nicht. Sie müssen es zweimal hören. Deshalb rief er den anderen Prediger, der zufälligerweise ein Rhetoriklehrer war, zu sich und er sagte, du stellst dich hierhin und ich stelle mich dorthin. Ich sage, der Glaube ist eine Tat und du sagst auch, der Glaube ist eine Tat. Der Rhetoriklehrer kopierte ihn ganz exakt und anschließend wusste jeder, dass der Glaube eine Tat ist. Versteht ihr? Ganz ehrlich, früher oder später musst du deine sitzende oder liegende Position aufgeben und etwas tun. Und oft ist es dabei zweitrangig, was du tust. Ich denke da nur an Elia. An Elisa. Ich denke, dass er einfach alles tat, was ihm in den Sinn kam. Macht der Herr, die Wasser sind geheilt. Und bis heute sind sie geheilt. Man kann auch heute Elias Quelle besuchen und das Wasser ist immer noch gut. Ein andermal sagte der Bibelschüler zu ihm, ich habe das Blatt meiner Axt verloren, es ist im Jordan versunken. Wer den Jordan kennt, weiß, dass sein Grund voll Schlamm ist. Das Blatt einer Axt würde man nie wiederfinden. Er nahm ein Stück Holz, warf es ins Wasser und sagte, komm hoch. Und das Blatt der Axt kam hoch, versteht ihr? Der Dienst Elisas veranschaulicht hervorragend, dass eine einfache Tat des Glaubens die wunderwirkende Kraft Gottes freisetzen kann. Es gibt da unzählige Möglichkeiten. Eins der Dinge, die Gott mir für meinen Dienst gegeben hat, ist, dass ich die Beine anderer Menschen überprüfe. Wenn ich ihre Beine in Händen halte und sie nicht gleich lang sind, dann wächst das kürzere Bein nach. Das bewirkt nicht notwendigerweise eine vollständige Heilung, setzt jedoch Glauben frei, weil sie mit etwas in Berührung kommen, das jenseits des natürlichen Bereichs liegt. Nun müssen wir aber weitermachen, weil ich sonst nicht rechtzeitig fertig werde. Was ist die einfachste Tat des Glaubens, zu der ausnahmslos jeder von uns in der Lage ist? Wenn du nichts anderes tun kannst, dann gibt es immer noch eins. Danken. Und das ist wirklich die reinste Ausdrucksform des Glaubens. Mir gefällt die Geschichte von Jona so gut. Schlagt kurz einmal Jona 2 auf. Jona befindet sich im Bauch des Fisches. Und ich kann mir vorstellen, dass es da sehr ruhig war und er sich kaum bewegen konnte. Aber er brauchte Glauben. In diesem zweiten Kapitel stellt man fest, dass er ungefähr 8 Verse lang betete, aber nichts geschah. Doch dann sagt er in Vers 10, ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Daraufhin konnte ihn der Fisch nicht länger behalten. Wenn du mit Beten nicht vorwärts kommst, dann fang an zu danken. Gehen wir ins Neue Testament zu Johannes 6. Die Speisung der 5000 mit 5 Broten und 2 Fischen war eines der größten Wunder Jesu. Wie machte er das? Wodurch wurde die wunderwirkende Kraft Gottes freigesetzt? Lest Johannes 6, 11. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Er betete nicht, er dankte nur. Das muss Johannes sehr beeindruckt haben, denn im selben Kapitel, Johannes 6, 23, sagt er, es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Johannes war beeindruckt, dass Jesus gar nicht lange beten musste. Wodurch wurde das Wunder freigesetzt? Durch Dank. Oder nehmen wir die Geschichte von Lazarus in Johannes 11. Jesus steht vor dem Grab des Lazarus, der schon seit 4 Tagen darin liegt. Ihr kennt ja diese Geschichte. Und da heißt es in Vers 41, sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das war alles. Jenes gewaltige Wunder wurde durch diesen einfachen Satz, ich danke dir, freigesetzt. Abschließend möchte ich euch noch einen Rat geben. Wir sprechen ja gerade darüber, wie man sich das vollständige Heil, das heißt alles, was durch den Kreuzestod Jesu vollbracht wurde, zu eigen machen kann. Behaltet das immer im Hinterkopf. Ein weiterer wichtiger Aspekt in alledem ist, schau immer auf Jesus und das Kreuz. In Johannes 3, 14 bis 15 lehrt Jesus über den Sinn seines Opfertodes und er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Er greift hier die Geschichte von Mose und der ehernen Schlange in der Wüste auf. Darüber wird kurz in 4. Mose 21 berichtet. Lesen wir Vers 5 bis Vers 9. Zitat: Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Sie murrten. Wie viele von euch wissen, dass Murren eine gravierende Sünde ist? Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Denkt daran, Murren ist sehr gefährlich. Was ist die Alternative zum Murren? Danksagung und Lobpreis. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so lebte er. Die Formulierung "so lebte er" bedeutet zweierlei. Er wurde körperlich geheilt und seine Sünde war ihm vergeben. Die Betonung liegt jedoch auf der Heilung, nicht auf der Vergebung. Jesus sagte: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Was wurde durch dieses Sinnbild der ehernen Schlange bewirkt? Vergebung und was? Vergebung und Heilung. Seid ihr davon überzeugt? Wenn ja, wird das in eurem Leben einen großen Unterschied machen. Das ist so ein anschauliches Beispiel. Nun, was mussten die Israeliten tun? Nach den Anweisungen Gottes machte Mose aus Bronze ein Abbild dessen, was das Problem verursacht hatte, also der Schlange. Bronze ist in der Bibel meist ein Bild für Gericht. Als Mose die eherne Schlange auf eine Stange tat und sie hochhob, war das ein Zeichen für das Gericht Gottes über die Sünde, die zur Folge gehabt hatte, dass sie von der Schlange gebissen wurden. Als sie nun die Sünde ansahen, die an der Stange gerichtet worden war, lebten sie. Mehr brauchten sie nicht zu tun. Sie mussten nicht beten. Sie mussten sich nicht mit Wasser abwaschen. Sie mussten nur hinsehen. Und jeder, der hinsah, lebte. In der National Gallery in London hängt ein berühmtes Bild des flämischen Malers Rubens, das genau diese Szene zeigt. Dieses Thema muss ihn fasziniert haben. Er zeigt diese eherne Schlange auf der Stange und die Israeliten in verschiedenen Gruppen drumherum. Im Vordergrund sieht man eine Mutter mit einem kranken Baby im Arm. Es wird deutlich, dass sie sich aus Leibeskräften bemüht, das Baby dazu zu bringen, die Schlange auf der Stange anzusehen. Das verdeutlicht sehr anschaulich, dass niemand anderer für dich hinsehen kann. Eine Mutter kann nicht für ihr Kind hinsehen und ein Mann nicht für seine Frau. Jeder muss selbst hinsehen. Vor dem Hintergrund unserer bisherigen Ausführungen ist klar, wie man diese Geschichte anzuwenden hat. Wir müssen auf den gekreuzigten Jesus schauen und in ihm unsere Krankheiten, unsere Armut, unsere Sünde sehen. Alles in ihm. Und weil es in ihm ist, brauchen wir es nicht zu tragen. Seht ihr, wie einfach das ist? Wir sind fast am Ende mit unserer Zeit. Nur noch eine kleine praktische Anwendung des eben Gesagten. Schaut euch die Liste der verschiedenen Tauschpaare an, die vor euch liegt. Formuliert nun selbst kurz euren Dank, mit dem ihr euren Glauben ausdrückt und euch aneignet, was Gott für euch getan hat. Jeder von euch nur ganz kurz. Ihr könntet zum Beispiel sagen: Ich danke dir, Jesus, dass du mit meiner Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht wurdest, damit ich mit deiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würde. Ihr müsst das nicht besonders laut sagen, nur so laut, dass ihr es selbst hört, wie ihr es sagt. richtet diese Worte an Jesus, ihr schaut dabei von euch selbst weg. In euch selbst findet ihr die Lösung nicht. Je mehr ihr über eure Probleme redet, desto tiefer verstrickt ihr euch darin. Gut, haben wir einen Freiwilligen? Ja, steh bitte auf und sag es. Gut. Gut, sag es so laut, dass wir alle dich hören können. Der Herr nahm einen murrenden Geist und gab mir ein dankbares Herz. Preist dem Herrn, ein wirklich gutes Beispiel. Ich denke, wir haben noch Zeit für ein weiteres. Was wir eben hörten, ist eine wunderbare Anwendung, weil die Sünde darin konkret erscheint. Noch ein Freiwilliger? Ja? Der Herr nahm meine Unsicherheit und gab mir einen festen, gewissen Geist. Amen. Wir wollen abschließend noch gemeinsam dem Herrn danken. Danke, Jesus. Ich preise deinen Namen. Jesus, wir bringen dir Lobpreis und wir geben dir die Ehre. Gott segne euch. So Gott will, treffen wir uns morgen wieder am selben Ort, zur selben Zeit.